Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Die 36. Folge und gleichzeitig der 7. Teil unseres kleinen Glaubenskurses zum kleinen Katechismus. Heute zum Thema Taufe. Und ich muss euch eine Sache gestehen, ich hab's verbockt. Bei der Aufnahme habe ich irgendwie es vermasselt, Knuts Mikrofon anzumachen. Das heißt, leider war nur mein Mikrofon an und irgendwo im Hintergrund auf meinem Mikrofon ist auch Knut zu hören. Und nun habe ich mich hier irgendwie rangesetzt, um mit Audiotricks irgendwie zu versuchen, Knut besser verständlich zu machen. Ich hoffe, ihr verzeiht die kleinen auditiven Unstimmigkeiten heute, denn inhaltlich, glaube ich, ist das trotzdem eine ganz lohnenswerte Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und mit uns dabei seid. Wir sind Pastor Knut Nippe, der mir lächelnd gegenüber sitzt. Und mein Name ist Malte Detje. Wir begrüßen euch heute bei den Tischgesprächen. Und wir sind immer noch
in einer Reihe über den kleinen Katechismus.
Genau.
Jetzt machtet ihr ein Special, aber jetzt machen wir mit unserer Reihe weiter.
Genau. Und heute sind wir angekommen beim vierten Teil, beim vierten sogenannten Hauptstück. Und es geht heute um das Thema Taufe.
Schon wieder.
Weil wenn ihr aufmerksame Hörer der Tischgespräche seid, wisst ihr vielleicht, mit der Taufe haben wir uns schon mal beschäftigt. Also ihr könnt auf unsere Homepage gehen und irgendwo im Archiv graben. Ich glaube, das waren so die Folgen 8 und 9. Da haben wir schon mal zwei Folgen zum Thema Taufe gemacht. Also einmal zum Thema, was ist die Taufe? Und eine andere zum Thema, warum taufen wir Kinder? Und ich finde es interessant, wenn man so mal auf die Downloadzahlen guckt, ist die Folge mit der Kindertaufe eine mit der am meisten downgeloadetsten Episoden, die wir gemacht haben.
Ja, was uns natürlich in die Versuchung führt jetzt, dass wir uns überlegen, ob wir bei jedem Thema irgendwie so eine reißerische Überschrift sagen, weil das offensichtlich nicht ihr Ziel, ja. Also, dass die Leute sich so Streitthemen raussuchen und so und die Grundsatzthemen denken, ach ja, kenne ich schon.
Ja.
Dabei ist die Folge, du findest die...
Ich finde die erste besser eigentlich. Ja. Ich finde die zum Thema Taufe eigentlich besser als die mit Kindertaufe, aber naja, man kriegt halt so ein Feedback. Und heute machen wir es nochmal. Du hast schon im Vorfeld gesagt, oh, ich weiß nicht, ob wir...
Nochmal ohne reißerische Überschrift, ich probiere es noch einmal ganz nüchtern, aber zur Not.
Ja.
Ja, ich habe gesagt, wollen wir das nochmal machen. Wir haben doch schon zwei Folgen und dann hat Malte mir die Testfrage gestellt, ob ich noch wüsste, was wir da gesagt haben. Also ganz genau. Und da habe ich gesagt, nö. Und er hat gesagt, siehste.
Von daher, ein bisschen Wiederholung finde ich schade, ist immer nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich nur Wiederholung ist, weil wir heute das, also beim ersten Mal, das ist ja schon auch über ein Jahr her, haben wir das ganz stark anhand von ausgewählten Bibelstellen gemacht. Und heute machen wir es anhand vom kleinen Katechismus. Da gibt es sicherlich Überschneidungen, aber das ist auch nochmal eigen. Vielleicht, Knut, kannst du uns am Anfang noch einmal sagen, wo sind wir eigentlich im Gesamtaufbau des kleinen Katechismus? Und vielleicht kannst du einmal die Taufe in Bezug setzen zu dem anderen, was wir schon gemacht haben, zu 10 Gebote, Glaubensbekenntnis.
Also jetzt hast du ja schon die Hälfte netterweise gesagt. Dann bin ich ja wieder auf dem neuesten Stand. Also im Aufbau von Luthers kleinen Kindern.
Habe ich da etwas Sarkasmus rausgehört?
Nein.
Okay. War das jetzt sarkastisch?
Nein. Okay. Also, Luther macht sich ja Gedanken, die Hauptteile des christlichen Glaubens einander zuordnet und womit er anfängt. Er fängt mit den Geboten an. Die Gebote zeigen mir nämlich, dass ich Hilfe brauche, weil sie mir zeigen, dass ich die Gebote nicht halte. Dann kommt das Glaubensbekenntnis. Das zeigt mir, wo ich die Hilfe bekomme, nämlich bei Gott und bei Jesus Christus und beim Heiligen Geist, dass die das tun, was ich nicht tun kann. Dann kommt das Vaterunser, was mir sozusagen hilft, die Beziehung oder die darauf zu antworten, was Gott tut, also in Verbindung zu treten, Antworten in Verbindung zu treten. Und dann kommt jetzt sind wir beim Teil Taufe, jetzt kommen nochmal Hauptstücke, wo gezeigt wird, wie dieser Glaube gestärkt wird und woran ich mich festhalten kann. So, also, und das gilt auf jeden Fall für das nächste dann auch noch, was das Abendmahl wäre, also das wäre das nächste Hauptstück und eigentlich auch dann vom Amt der Schlüssel und der Beichte, das hat noch ein bisschen so eine Sonderrolle, aber das ist jetzt der Grund, warum Luther sich jetzt mit diesen Sachen beschäftigt. Mhm.
Mein Vorschlag wäre, wir gehen einfach mal mitten rein, oder?
Ich sage wieder, was ist das?
Ja? Das ist dein Text und du hast sogar noch eine zweite Frage, also es gibt ja zwei Fragen.
Ich kann Wasser solch große Dinge tun.
Spoiler. Also, wir lesen mal. Zum Ersten. Was ist die Taufe? Die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes Wort verbunden.
Welches ist denn dies Wort Gottes?
Unser Herr Christus spricht bei Matthäus im letzten Kapitel, Gehet hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Luther ist hier wichtig, dass die Taufe ein Gebot Gottes ist, dass das eine menschliche Erfindung ist. Also wir haben ja viele menschliche Erfindungen, die gut sind, auch in der Kirche. Also Konfirmation zum Beispiel wäre eine Sache, die nicht in der Bibel steht, wo es kein Gesetz oder kein Befehl Jesu in dem Sinne so gibt. Natürlich lehret sie alles. Wir versuchen das damit zu erfüllen. Aber Taufe ist ganz konkret angeordnet. Und Luther sagt, bei allem Streit über Taufe, was das ist oder so, soll man erstmal gucken, woher es kommt. Und es ist Gottes Gebot und Verheißung, was er auf das Wasser legt. Aber die Energie sozusagen, also das, was die Sache antreibt, das liegt in Gottes Wort.
Also irgendwie diese Verbindung aus Wort und Wasser, ne? Also das finde ich so besonders. Also weil man ja auch manchmal so die Vorstellung ist, glaubt ihr denn, dass das Wasser irgendwie magisch ist oder das Wasser an sich irgendwie was Besonderes ist und dass da irgendwie besondere Energien fließen durch das Wasser? Und da würden wir sagen, nee, das ist, am Wasser liegt's nicht. Das muss jetzt auch kein besonderes Wasser sein. Also ich kenne ja auch so Taufen, da gab es mal so eine Taufanfrage, würdet ihr das Kind taufen mit Wasser, das extra aus Jerusalem kommt? Und das ist ja aus Jordanwasser und das muss doch ein besonderes Taufwasser sein oder Elbwasser, so im Norden. Aber an dem Wasser hängt's an sich gar nicht. So, das können.
Genau, das ist so wie beim Liebesbrief, da kommt es auch nicht auf die Qualität des Papiers drauf an.
Obwohl nö, eigentlich nicht, aber beim Liebesbrief würde ich schon denken, der sieht schön aus, wenn das Papier gut aussieht.
Ja, natürlich, aber du nimmst auch sauberes Wasser, ja, und sagst auch nicht, komm, ist egal, ich gehe mal zur Regenrinne und so, ja, also man nimmt dann auch was sozusagen der Sache angemessen ist.
Das schon.
Aber das, worauf es ankommt, ist der Inhalt und die Worte. Mhm. Und wenn du die Wahl hast, einen echten Liebesbrief auf Toilettenpapier oder irgendwas Hingestümpertes, Geheucheltes auf feinsten Bütten, dann weißt du, was du nimmst. Also das, worauf es ankommt, sind die Worte. Natürlich sagt man, gut, wenn ich es jetzt ernst meine, dann man schreibt in der Regel keinen Liebesbrief auf Toilettenpapier, sondern sucht sich dann noch schönes Papier aus. Aber das ist sozusagen nachgeordnet. Darauf kommt es nicht an.
Es sind die Worte und wir sprechen ja bei jeder Taufe, wenn ich jemanden taufe, genau die Worte aus, die Jesus ja selber auch in diesem Missionsbefehl seinen Jüngern gibt. Also wenn man so manchmal so Taufe im Ohr hat von dem, was man so aus dem Fernsehen kennt, von irgendwie so Schiffstaufen oder so, dann würde man ja sagen, ich taufe dich auf den Namen Knut Nippe.
Ja.
So, also so hat man das ja immer, hoffe ich, so im Kopf. Aber so ist es ja gar nicht.
Sondern
ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Noch nicht mal auf den Namen, sondern
im Namen. Also stellvertretend, also im Auftrag von jemandem. Wenn ich dir jetzt sage, ach Malte, gut, dass ich dich sehe, deine Frau hat mir noch was für dich gegeben, im Namen deiner Frau habe ich hier noch 50 Euro für dich. Dann sagst du nicht, oh, der Knut ist so nett, der hat mir 50 Euro gegeben. Sondern du sagst, ach ja, der war nur der Bote, meine Frau hat mir 50 Euro gegeben. Das bedeutet im Namen.
Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ja, das stimmt. Ist es. Also weil es ja, es gibt, ich habe am Anfang musste ich immer so stolpern. Heißt es eigentlich im Namen oder in den Namen oder so? Aber es heißt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich finde das eigentlich schön, weil ich glaube, für jemanden, der dann getauft wird, dann auch weiß, es sind eigentlich gar nicht die Worte des Pastors, die gerade gesprochen werden. Sondern es sind ja tatsächlich, also natürlich sind es auch die Worte des Pastors, aber es sind ja exakt Jesu Worte. Also wir haben sie ja quasi Copy und Paste, Aus dem Matthäus-Evangelium in meinen Mund.
Es ist Jesus eigentlich, der tauft. So, also
genau.
Man tauft im Auftrag von Jesus und das gilt als etwas, was er getan hat.
Weitergehen?
Ja. Ja, warte mal, ich habe die Fragen.
Du hast die Fragen, du darfst anfangen.
Zum Zweiten. Was gibt oder nützt die Taufe?
Sie wirkt Vergebung der Sünden, erlöst vom Tode und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte und Verheißungen Gottes lauten.
Welches sind denn solche Worte und Verheißungen Gottes?
Unser Herr Christus spricht bei Markus im letzten Kapitel, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.
Ja, super.
Ja, ich finde auch. Vielleicht noch mal eine Sache, die ich so besonders finde, ist, dass Luther immer fragt hinterher, und wo findest du das in der Bibel, sag ich mal. Ja. Weil das, glaube ich, nochmal wichtig ist, weil sowas wie beim Katechismus man ja schnell sagen kann, stellt ihr eigentlich den Katechismus auf die gleiche Ebene wie die Bibel? Also wir machen jetzt hier so einen Glaubenskurs anhand nicht von Bibeltexten, sondern von Martin-Luther-Text. Und Martin Luther ist doch nun kein, also vielleicht irgendwie ein besonderer Mensch, aber er ist kein Apostel. Definitiv nicht. So. Und deswegen finde ich das wichtig, nochmal sich klarzumachen, dass eigentlich dieser Katechismus eine Bibellesehilfe ist. So.
Genau. Ja, richtig, es soll eine Hinführung sein. Und
genau.
Es sind da Entscheidungen drin und eine Vorauswahl, was, also zum Beispiel hier, was ist das Wichtigste, was sind die wichtigsten Bibelstellen über Taufe?
Klar.
Das hätte man auch anders entscheiden können. Mhm. Entscheidet sich jetzt hier, aber es ist natürlich hilfreicher, um erstmal im Glauben zurechtzukommen, die wichtigsten Stellen zu haben, als gleich Konkordanz, alles mit Taufe, was wir ja auch empfohlen haben. Das ist ja schon super zum Thema und zum Reinstudium. Aber die also Reduktion ist für den Einstieg einfach wichtig.
Warum gerade jetzt kommt jetzt diese Stelle? Was ist an der besonders? Warum hat Luther die ausgesucht? Also weißt du jetzt nicht, aber du kannst ihr mal...
Naja, das Interessante ist, dass Luther ja vor allen Dingen in der Auslegung auf den ersten Teil geht. Mhm. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Mhm. Und das ist natürlich eine wahnsinnig starke Aussage, der die Taufe mit der Seligkeit in Verbindung gebracht wird. Und das hört man eigentlich selten, sag ich mal so. Wir haben, glaube ich, in unseren Folgen, da habe ich mich schon mal drüber aufgeregt, dass mir diese Stelle eigentlich oft begegnet in Diskussionen, wo dann daraus abgeleitet wird, hier steht doch erst Glaube, dann Taufe. Ja, dass wer glaubt und getauft wird. Wo ich schon gesagt habe, seit wann bedeutet das Wort und erst eins und dann zwei? Also auch die Leute, die mir das sagen, benutzen das Wort und nur an dieser Stelle als Reihenfolgemarker. Das lenkt aber eigentlich davon ab, welche hohe Stellung der Taufe hier zugesprochen wird. Ja, dass gesagt wird, Glaube und Taufe macht dich selig. Das ist eigentlich ein wahnsinnig starker Zuspruch. Und darauf geht Luther ein und legt das eben mit aus, Vergebung der Sünden, dass sie Vergebung der Sünden bewirkt, von Tod und Teufel erlöst. Und dann nennt er auch die Seligkeit. Dieses mit Vergebung der Sünden und so, das hat er dann aus anderen Stellen, die er nicht extra zitiert, aber das ist sozusagen sein Schwerpunkt. Auf den zweiten Teil geht er dann gar nicht ein.
Genau, geht er nicht ein. Denn es gibt noch viele andere Bibelstellen und die kann man auch relativ leicht googeln. Wir stellen sie auch nochmal wieder gerne auf unsere Homepage, in so einer Grafik. Petrus sagt zum Beispiel an der ersten Pfingstpredigt, lasset euch taufen zur Vergebung der Sünde und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Also wo Petrus sagt, Taufe heißt Sündenvergebung und heißt auch, man bekommt den Heiligen Geist geschenkt. Also gibt ganz viele Sachen, die uns Gott über die Taufe schenkt als Mittel. Und ich finde das so eine ganz wichtige Sache, weil die heute irgendwie gefühlt so in der Christenheit so ein bisschen verloren ist. Also, dass Gott quasi Mittel benutzt, um uns Sachen zu schenken.
Ja.
Und weil wir immer denken, Gott begegnet uns so ganz unmittelbar und direkt. Direkt irgendwie scheint er in mein Herz rein. Wie auch immer man sich das vorstellt, macht er vielleicht auch mal. Aber wie gerne Gott Mittel benutzt in der Bibel. Also, letztens ist mir das nochmal an einer Stelle aufgefallen, an der Noah-Geschichte. Also, Noah steigt nach der Sintflut, kommt er aus der Arche raus. Ganze Welt liegt in Trümmern, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Und die Frage ist ja, wie steht er jetzt eigentlich mit Gott? Also wird Gott, sag ich mal, den nächsten Wutanfall irgendwann mal kriegen und wieder, also es ist ja nicht ein Wutanfall, aber wird Gott wieder
mal derartig ein Gericht
vorbringen? Und dann sagt Gott Nee, ich mache Frieden. Und er macht Frieden, indem er quasi ein Mittel benutzt, um ihm das zu zeigen. Nämlich er schickt den Regenbogen an den Himmel. Also Noah kann da hingucken auf den Regenbogen und sagen, okay, Gott hat in diesen schönen Farben seinen Friedensvertrag unterschrieben. Also er benutzt ein Mittel, um das zu tun. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel sozusagen. Aber überall in der Bibel, dass Gott Dinge benutzt in dieser Welt, um etwas von sich zu zeigen, wer er ist, und teilweise auch Sachen zu schenken. Das ist, finde ich, so super.
Ja, ich glaube, wir sind eine sehr individualisierte und psychologisierte Gesellschaft und sehr intellektualisiert. Ja? Also bei uns läuft alles in unserem Kopf, in unserem Herz, in unserer Innenwelt. Mhm. Das ist das Entscheidende. Während du recht hast, in der Bibel ist es viel häufiger so, dass Gott uns von außen begegnet und dabei eben Dinge benutzt und Dinge und Menschen. So, ja? Mhm. Das ist ungewohnt sozusagen, dass man da den Blick nochmal geöffnet kriegt, dass sich nicht alles in mir nur ereignet, sag ich mal, sondern dass der Blick nach außen gewandt wird.
Und man kann dann dabei ja fragen, warum Gott das macht, weil brauchen tut er es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass er in seiner Allmacht das nicht auch anders könnte. Also er ist natürlich so mächtig, dass er auch auf all solche Mittel verzichten könnte. Also er könnte uns ja auch ohne die Taufe Sünden vergeben und Unseligkeit schenken und den Heiligen Geist geben. Tut er ja in Teilen auch. Und ich glaube nicht, dass Gott das braucht, aber ich glaube, dass wir das brauchen, dass Gott Mittel benutzt. Weil das ja gerade dann, wenn das Leben mal komplizierter wird, auch sehr gut tut, an den Himmel schauen zu können, zu sagen, okay, da ist der Regenbogen. Und dann weiß ich einfach, dass Gott Frieden macht mit mir, weil meine Augen den Regenbogen sehen können oder weil ich tatsächlich noch bei mir in meinem Arbeitszimmer, da steht doch die Taufkerze aus dem Jahr 1988. Also steht da, also ich weiß, ja, ich bin getauft, ne? Das ist irgendwie, finde ich, eine gute Sache, dass ich mich auf dieses Mittel, auf diese Mittel, da kann ich gucken, da kann ich blicken, da, so, das finde ich ziemlich cool von Gott, dass er das so macht.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Gott seine Schöpfung mehr wertschätzt als wir. Das hängt vielleicht auch mit der Entwicklung der Naturwissenschaft zusammen, dass wir uns bei vielen Sachen nicht mehr so sicher sind oder was nicht mehr so präsent ist. Ist das jetzt Gott oder ist das nicht Gott der Regenbogen? Ist das nicht eine Luftspiegelung und so weiter?
Ist es ja auch.
Ja, natürlich, genau. Und wir auch, also ich persönlich kann das von mir auch sagen, ich natürlich grundsätzlich vorsichtig bin, in Geschehnissen oder Dingen der Welt immer zu sagen, ja, das ist Gott, das ist Gott. Ja, und weil man da so vorsichtig ist, zieht man sich in die Innerlichkeit zurück, die mindestens genauso uneindeutig ist. Mal so, also welcher Gedanke und welches Gefühl jetzt von Gott kommt. Also, und deswegen finde ich das gut, dass die Bibel ja bei manchen Sachen ausdrücklich sagt, das ist ein Zeichen Gottes. Mhm. Ja, zum Beispiel bei der Taufe oder beim Regenbogen auch. Und dann kann ich mir sicher sein und sagen, okay, der Regenbogen ist die Erinnerung da, auch wenn es trotzdem eine Luftspiegelung ist. Mhm. Also es bedeutet nicht, dass ich jetzt durch die Welt laufe und alle möglichen Sachen sage, okay, ist das jetzt ein Zeichen, ist das jetzt ein Zeichen? Mhm. Aber die Sachen, die in der Bibel klar benannt sind, die kann ich auch so nehmen. Und ich kann natürlich, das ist jetzt noch was anderes, aber natürlich kann ich auch Dinge wie die Taufkerze, ja, die mich an etwas erinnert. Die Taufkerze an sich ist jetzt kein,
genau, in der kein Talisman oder kein magisches,
in der Bibel genanntes Zeichen, aber natürlich kann ich Dinge, die mich an Handeln Gottes, was in der Bibel fest also zugeschrieben wird, nämlich der Taufe, kann ich auch Dinge benutzen. Also ich habe immer noch meine allererste Bibel, mit der ich meinen Konfirmandenunterricht gemacht habe. Die sieht inzwischen überhaupt nicht, die kann man überhaupt nicht mehr
benutzen. Nee, meine auch nicht.
Aber ich kann die auch nicht wegschmeißen. Ja, das ist also nee. In dieser Bibel, da ist Gott mir zum ersten Mal so begegnet, dass ich das kapiert habe, dass er durch die Bibel redet. Mhm. Und das ist, also das ist nur eine Erinnerung. Das ist wie so im Alten Testament gibt es immer diese Gedenksteine, die irgendwo hinstellen, wenn sie an irgendwelchen Stellen was mit Gott haben, um daran zu erinnern. Also ich glaube, dass sowas schön ist. Ja. Also und dadurch ist meine zerfallene Bibel jetzt irgendwie nicht heiliger oder ich kann sie mir nicht unter das Kopfkissen legen und meine Abträume gehen weg oder
irgendwie. Genau, so. Weil das ja immer so, das ist genau in die falsche Spur, die man auch kommen könnte. Wollen wir mal weitermachen?
Ich soll noch mal ein paar Fragen
stellen. Ja.
Zum Dritten. Wie kann Wasser denn solch große Dinge tun?
Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist. Und der Glaube, der solchem Worte Gottes im Wasser traut. Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schlicht Wasser und keine Taufe. Aber mit dem Worte Gottes ist's eine Taufe. Das ist ein gnadenreiches Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist, wie Paulus sagt zu Titus im 3. Kapitel. Gott macht uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht werden, geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Ich finde, da haben wir es nochmal so, ne? Also Wasser tut's, Wasser ist es nicht. Also es ist
genau, sondern es ist das Wort Gottes, was sich an dieser Stelle in Wasser kleidet. Mhm. Mal so. Also was ich interessant finde, ist diese Titelstelle, die Paulus auf die Taufe bezieht, die wird natürlich von Leuten, die dieses innerliche Verständnis haben, was ich jetzt vorhin kritisiert habe, was ich aber auch kenne, ja. Mhm. Das hängt an unserer, das ist Zeitgeist, dass man so denkt, mhm. Beeinflusst uns. Die würden eben an dieser Stelle gar nicht jetzt an konkretes, echtes Wasser denken, nee. Sondern die denken gleich irgendwie, das ist hier so ein Bild.
Genau, das ist ein Symbol.
Ein Symbol für den, was der Heilige Geist innerlich tut. Ja? Ja. Das ist kein echtes Wasser.
Nee.
So, ne? Das ist schon
interessant, in welcher Brille man so die Bibel liest.
Genau, diese innerliche Brille nimmt das Wort Wasser gar nicht mehr ernst.
Ich habe das mal tatsächlich in einer Taufdiskussion gehabt mit einem Gegenüber und ich sagte, na, die Taufe schenkt doch ganz viel und macht und, ja. Und hier und da ist die Bibelstelle, da Bibelstelle. Und immer war das Argument, ja, das ist gar nicht, Taufe ist ja gar nicht gemeint. Ja. Taufe ist nur ein Bild für einen inneren Prozess, den der Heilige Geist am Herzen tut. Genau. Und damit war im Grunde das Gespräch, also ich kam da nicht weiter, weil immer quasi das auf eine andere Ebene geholt
wurde. Das ist eigentlich schon interessant, dass, also dieses Innerliche, das ist tatsächlich ein Thema, das ist ja auch bei der Taufe vom Kämmerer aus Ägypten.
Äthiopien,
oder? Äthiopien, ja, da wird dir aus
Hauptsache Madrid
gesagt, ja, also wenn wir darüber reden, was Taufe ist, wird immer gesagt, die Taufe ist ein Bekenntnis. Mhm. Taufe ist nichts, was Gott tut, sondern Taufe ist etwas, was ich tue, ein Bekenntnis. Und dann sage ich hier, von wem bekennt der Kämmerer denn hier irgendwas? Also, da ist ja keiner. Also das ist total sinnlos, ein Bekenntnis zu machen. Ja, vor der unsichtbaren Welt, ja. Also der Witz ist, habe ich ja schon mal gesagt, dann ist alles ein Bekenntnis. Mhm. Alles, was ich tue, tue ich ja vor der unsichtbaren Welt. Dann kann ich auch als Bekenntnis denken, ich bin Christ und das ist dann toll, das Mega-Bekenntnis, auch wenn ich nie meinen Mund aufmache. Ist ja vor der unsichtbaren Welt. Aber das ist schon interessant, wie dieses Innerliche so überhand genommen hat, dass das konkrete Äußerliche Schöpfungsmäßige so in den Hintergrund ist. Mhm. Und bei in der Bibel würde ich sagen, und bei Luther rückt das wieder ins in Erinnerung, dass das in der Bibel mehr zusammen ist, dass Gott die Schöpfung auch mehr benutzt, um auch das Heil mitzuteilen und zu zeigen.
Ich finde noch eine andere Sache ganz interessant, auch wenn ich weiß, dass die manche Hörer vielleicht nicht so mögen. Also Stichwort Kindertaufe.
Ach so.
Weil das Bild von der Wiedergeburt oder Neugeburt ja ein interessantes ist. Also, ja. Dass die Bibel mehrfach, also Paulus vergleicht das hier im Titusbrief oder auch Jesus in Johannes 3, vergleichen ja sozusagen das Christwerden mit einer Neugeburt. Also, ja. Dass man quasi neu geboren wird. Also, altes Leben endet und es beginnt was ganz Neues. Für eine Geburt, sag ich mal, da entscheidet man sich ja nicht.
Ja.
Sondern die wird einem ja komplett geschenkt. Und alle wichtigen Sachen werden von den Eltern geklärt. So. Und wenn sozusagen die Taufe mit einer neuen Geburt beschrieben wird, dann finde ich das auch naheliegend. Also dann ist das auch eine Richtung, dass man auch Kinder taufen kann, weil man ja auch für die erste Geburt sich nicht entscheidet. Du siehst, wo so vielleicht eventuelle Spitzen in diesem Punkt liegen. Aber ich finde es dann auch nicht ganz unüberzeugend. Also, weil ja mal das Argument manchmal kommt, Taufe ist hauptsächlich eine Entscheidung für Jesus. Aber wenn man geboren wird, ist das auch keine Entscheidung fürs Leben. Oder ich habe mich auch nicht entschieden, hier Hamburger zu sein. Oder ich habe mich auch nicht entschieden, Mann zu sein. Also das gibt bestimmte Dinge, die sind, so bin ich auf die Welt gekommen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass dahinter auch mit diesem neuen Leben tatsächlich die Vorstellung eines dass das neue Leben sich daran festmacht, dass man einen anderen Lebenswandel hat. Mhm. Und das ist Also dass das sozusagen das ist, was es konstituiert. Also was es ausmacht. Das ist das Entscheidende. Das neue Leben besteht darin, dass ich mich anders verhalte. Mhm. Und das ist natürlich bei einem Baby nicht in dem Sinne der Fall, wie man das als Erwachsener machen kann, wenn man sagt, so jetzt lasse ich mich taufen und danach höre ich mit dem Rauchen auf oder irgendwie sowas. Ja?
Ja.
Und darin zeigt sich mein neues Leben. Der Witz ist aber, glaube ich, dass das in der Bibel mit dem neuen Leben so auch nicht aussieht, sondern das neue Leben, wovon dem das Neue Testament spricht, ist nicht davon abhängig, dass sich der Lebenswandel ändert, sondern das ist die Folge davon. Mhm. Also das ist sozusagen etwas, was daraus folgt aus dem neuen Leben, dass sich dann das, aber es ist nicht sozusagen das, was das neue Leben herstellt. So. Ich war da neulich nochmal geschockt, also man entdeckt ja auch immer wieder Sachen in der Bibel, die man noch nie entdeckt hat. Ich hatte neulich eine Predigt über 1. Korinther 6, wo Paulus an eine Gemeinde schreibt, die auch sagen, ja, das Äußerliche, Geschöpfliche ist nicht so wichtig, also der Leib vergeht ja sowieso, deswegen ist es jetzt auch egal, was ich als Christ damit mache, und wo die also auch, wo auch Gemeindeglieder zum Beispiel ins Bordell gegangen sind. Mhm. Und Paulus schreibt ihn und wendet sich dagegen, aber es ist so schockierend, was er da schreibt. Er sagt nämlich erst, ja, ihr wisst ja, die Ehebrecher und Mörder und Huren und Unzüchtigen und Mörder und was weiß ich, die werden das Himmelreich nicht erben. Also die kommen nicht in den Himmel. Solche sind auch manche von euch gewesen, aber jetzt nicht mehr. Und dann sagt er, aber ihr seid gewaschen, reingewaschen, also
getauft.
Getauft, genau, wenn man es geschöpflich nimmt, die Taufe. Ihr seid erkauft, ihr seid erlöst und so weiter. Also das ist wirklich Hammer, denn wir wissen ja, dass die das zum Teil immer noch machen. Also vom Lebenswandel her sind das noch Unzüchtige. Also wenn man sagt, das, was jemand tut, bestimmt, was er ist, dann sind die immer noch unzüchtig. Und Paulus sagt, nee, aber das bestimmt nicht mehr, wer ihr seid, sondern was Jesus getan hat, bestimmt jetzt, wer ihr seid. Und dann zählt er lauter Sachen auf, die jemand anders wird. Ihr seid reingewaschen, ihr seid erkauft und so, also was jemand anders gemacht hat. Und dann sagt er, und deswegen, ihr könnt jetzt, also die Logik ist, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, euch ist alles erlaubt, trotzdem ist nicht alles gut. Also das, dieses neue Leben, die Freiheit, die euch geschenkt ist, die soll auch zu was Gutem dienen. Aber die Logik ist genau andersrum. Weil ihr ein neues Leben bekommen habt, deswegen wendet es jetzt an. Mhm. Ja, aber nicht, ihr lebt, habt noch den alten Lebenswandel, also habt ihr kein neues Leben. Das ist echt shocking, finde ich. Ja.
Wollen wir mal den letzten...
Du willst Schluss machen?
Ich will Schluss machen.
Ja, okay, alles klar.
Knut, wir müssen mal reden, genau.
Okay, was bedeutet denn solch Wassertaufen?
Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe.
Wo steht denn das geschrieben?
Der Apostel Paulus spricht zu den Römern im 6. Kapitel: Wir sind mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln.
Ja, also doch nur innerlich hier alles, oder?
Wieso doch nur innerlich?
Ja, wie soll ich denn täglich sterben und ersaufen und auferstehen? Das ist doch jetzt nur innerlich, meinte, oder? Komm.
Insofern ja, als dass es, glaube ich, nicht heißt, dass man sich was antun soll.
Ja, okay.
Und ich finde das irgendwie auch ziemlich auch scharf. Also das klingt ja auch, das ist ziemlich krass, ne? Also der alte Adam muss durch tägliche Reue und Buße ersäuft werden. Also das, wir sagen immer, Taufe ist sowas Tolles und jetzt kommt da sowas Schweres rein, oder?
Ja, weil der alte Adam ist ja aber auch ein Arsch. Also es ist ja gut, wenn der ersäuft wird.
Ja.
Der Adam ist ja der Teil in mir, der allen anderen, also am meisten aber auch mir auf die Nerven geht. Und der muss sterben. Und nochmal auf das mit dem Innerlichen. Also natürlich ist das jetzt hier nicht an der Stelle nicht konkret, aber konkret ist es bei Jesus. Jesus stirbt echt. Und Jesus stirbt, also Jesus er steht wirklich wieder auf. Und diese konkrete Sache soll sich in meinem Leben widerspiegeln. Also von daher ist es nicht nur innerlich.
Gut, du hast ja nochmal die richtige Antwort gegeben.
Ich finde es interessant, dass hier an der Stelle Luther die Taufe nicht zu so einer einmal abgehakten Sache
macht.
Also, ja, oft ist, ja, es gehört halt dazu und es ist vielleicht auch wichtig, großes Fest, aber dann hat das keine große Rolle mehr. Nee, für Luther spielt das Getauftsein und das darüber nachdenken und sich das erinnern, was es bedeutet. Nämlich, eigentlich bedeutet es ja, mit Jesus in Verbindung gebracht zu sein, gebunden zu sein. Ja, er stirbt, also sterbe ich auch. Er steht wieder auf, also stehe ich auch wieder auf. Und er sagt, das soll sich im täglichen Leben widerspiegeln. So, und damit ist die Taufe etwas, was mir in meinem täglichen Glaubensleben helfen kann.
Ich finde es total spannend, dass wir oft nicht sagen, ich wurde getauft, sondern ich bin getauft. Also nicht sagen, ich wurde getauft und dann abgehakt, sondern ich bin getauft. Und das prägt jetzt mein ganzes Leben. Und wir sind eben als Christen nie fertig, sondern wir bleiben halt Sünder. Ne? Also der alte Adam, ja, in dem Sinne schon. Aber deswegen, also wir brauchen die Gnade von Jesus jeden Tag neu. Das steckt hier drin. Also wir und auch das Angebot, jeden Tag wieder zu seiner Taufe zurückzukehren und zu sagen, ich habe es heute wieder verbockt, aber ich danke dir, Jesus, dafür, dass du mir vor so und so vielen Jahren alles abgewaschen hast in der Taufe und mich zu deinem Kind gemacht hast und auch zum Erben des Himmelreiches und dass ich eines Tages Engel richten wird, sagt die Bibel doch auch, ne?
Ja.
Also so die riesigen Versprechen so.
Okay, Engel richten, ehrlich gesagt, das fand ich noch nie so besonders attraktiv.
Nee. Du weißt auch gar nicht, wie man das macht, ehrlich gesagt. Die Job-Description, also dazu möchte ich gerne noch mal sehen.
Wenn ich angefochten bin, denke ich nicht, oh, wenn ich endlich im Himmel bin und die Engel richten. Aber na, also vielleicht ist das auch ganz toll. Vielleicht ist das wie so eine Misswahl und du bist...
Ja, ich dachte mal so Punkte.
Ja, genau, keine Ahnung. Also, ja, okay, aber das, mal gucken. Ich habe gedacht, das ist ja schon wieder Arbeit im Himmel.
Du glaubst, also die Bibel redet ja auch davon, dass man im Himmel immer so Sachen macht.
Ja, aber da gibt's
das findest du auch nicht so gut, so, dass man immer, dass du her noch irgendwie am Garten rumschnibbeln musst oder so.
Das finde ich besser. Ich finde sowas, also das ist jetzt völlig am Thema
vorbei. Natürlich, aber wir sind jetzt auch kurz vor Schluss.
Okay, alles klar. Also ich finde, es gibt andere Vorstellungen. Also Arbeit finde ich gar nicht so schlimm, aber jetzt richten,
Okay, bevor sich die Hörer beschweren, dass wir zu viel palavern. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen heute weitergeholfen, reinzukommen in das Thema Taufe. Wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns. Wir wollen Sachen lesen auf Facebook, auf Twitter, in den sozialen Medien. Schreibt uns gerne E-Mail, tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Das ist immer sehr anrührend.
Wir schreiben super Bücher und ich darf die lesen und dann beurteilen. Das wäre cool.
Okay, jetzt check ich's auch. In dem Sinne.
Literaturkritiker bin ich da. Ja, in diesem Sinne. So, ich muss jetzt erstmal das andere verdauen. Vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss.
Bis in zwei Wochen. Genau. Tschüss.